Herr Jesus, ich danke dir noch einmal für die Maiwei-Woche. Ich danke dir, was bist du für ein großer, wunderbarer Herr. Danke für allen Segen, den du schenkst. Danke für unsere Gemeinde, danke für die Mitarbeiter, die diese Gemeinde am Leben erhalten, für alle, die unterstützen durch ihr Gebet, durch ihre Spenden. Danke, Herr. Das Entscheidende ist, dass du da bist, dass wir dir vertrauen. Danke, wir beten dich an. Amen. Nicht lange her, dass mir jemand sagt, ich vertraue niemandem. Und als er hörte oder nachdem er gehört hatte, dass ich Pastor bin, hat er natürlich gleich auch dazu gesagt, und schon gar nicht der Kirche. Okay, bei solchen Sätzen muss ich dann schmunzeln. Und ja, es ist so, wenn man diese Umfragen sieht, wem man heute vertraut, dann sind die Pastoren da ganz schön weit nach unten gerutscht. Die waren früher in dem Ranking, wem man vertraut, deutlich höher. Ja, und Kirche leider ist auch nicht mehr weit oben. Das ist wirklich erschreckend. Menschen verlieren das Vertrauen in unserer Gesellschaft. Das ist ein ganz dramatisches Geschehen in meinen Augen. Das war schon in den letzten Jahren so. Das ist aber während der Corona-Krise und während vieler anderer Dinge in den letzten Jahren immer weitergegangen. Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik und damit leider auch manchmal in die Demokratie, gar nicht wissend, habe ich oft den Eindruck, was sie damit aufgeben, wenn sie in Politik und Demokratie nicht mehr vertrauen, beziehungsweise auch, wenn Politiker nicht vertrauenswürdig sich zeigen, wie schlimm das ist für Demokratie. Menschen verlieren ihr Vertrauen in Medien, wenn Medien nicht mehr neutral berichten, sondern tendenziös in die eine oder andere Richtung. Gut, das gab es früher auch schon, da konnte man aber die Fernsehmoderatoren relativ schnell zuordnen, ob sie eher in die rechte oder die linke Ecke gingen. Und es war eine gewisse Vielfalt da. Der Verlust des Vertrauens den Medien gegenüber ist ein großes Problem. Analog zum Internet 2.0, dem interaktiven Internet, wo jeder heute irgendwas produzieren und verbreiten kann. Und alle schreien nach Medienkompetenz. Wir bräuchten Medienkompetenz, um noch überprüfen zu können, was ist denn eigentlich wahr, welchen Informationen kann man vertrauen. Und durch die moderne künstliche Intelligenz wird das noch schwieriger werden. Da kann man sogar Bilder, Videos, Stimmen fälschen in einer nie zuvor dagewesenen Art und Weise. Wem kann ich also noch vertrauen in einer Zeit von Fake News? Wie nett das Wort, Fake News. Eigentlich ist das ein Wort, das nichts anderes heißt als Lügen. Da verbreitet einer Lügen oder alternative Wahrheiten, wie es manche ausgedrückt hat. Und was mit Trump einen besonderen Höhepunkt feierte, machen mittlerweile viele Populisten nach. Fake News. Setz einfach eine Behauptung in den Raum, wenn du sie oft genug wiederholst, wird sie irgendwie wahr. Und jeder kann sich in diesem vom Internet geprägten Informationsraum auch so seine Wahrheiten zusammensuchen. Und dann sind die Algorithmen der Internetangebote auch noch so, dass wenn du ein paar Mal nach bestimmten Begriffen gesucht hast oder Videos geschaut hast oder Nachrichten gelesen hast, dann kriegst du auch aus dieser Blase immer mehr gefüttert. Und am Ende vom Lied, weiß nicht, was da am Ende bei rauskommt, könnt ihr gleich mal an den Tischen auch drüber sprechen. Dass Desinformation ein Teil auch politischer Strategie ist, dass Desinformation gerade von Putins Russland auch gefördert wird, um den Westen instabil zu machen, ist mittlerweile bekannt und trotzdem fallen viele auf diese Dinge rein. Und ja, auch Kirche wird nicht mehr vertraut. Und wir Freikirchler haben oft so gedacht, naja, das ist denen ihr Problem. Wenn die katholische Kirche ihren Missbrauchsskandal und jetzt sogar die evangelische Kirche nicht in den Griff kriegt und immer mehr Vertrauen verliert, dann ist das doch nicht unser Problem. Aber ich merke an vielen Stellen, für die Menschen heute werden alle Christen, alle Kirchen da irgendwie mit in einen Topf geworfen. Auch wir müssen darauf achten, dass wir sichere Gemeinde sind und das auch publik machen. Und ich freue mich, die Fadis haben gerade wieder was dazu veröffentlicht. Wir arbeiten sicher, das ist wichtig heute. Und es ist mitnichten so, dass es in Freikirchen keinen sexuellen Missbrauch gäbe. Und schon gar nicht keinen Machtmissbrauch. Es gibt einige Bücher in den letzten Jahrzehnten, die über Machtmissbrauch in Kirchen und auch in Freikirchen geschrieben haben oder veröffentlicht wurden. Das ist ein Problem und es fördert natürlich nicht das Vertrauen, wenn Leiter Macht missbrauchen. Wenn Mitarbeiter und Leiter manipulieren, dann ist das nicht so einfach. Dann ist das eine schlimme und schwere Sünde, sage ich an dieser Stelle. Es ist fatal, was da geschieht. Es ist fatal, was mit den Menschen geschieht. Wenn Vertrauen, wenn Menschen Vertrauen verlieren, nichts mehr haben, dem sie vertrauen können, was passiert dann mit Menschen? Wir verlieren unsere Sicherheit. Wir verlieren den Halt. Wir verlieren die Orientierung. Menschen brauchen Sicherheit. Sie brauchen Halt. Sie brauchen Verlässlichkeit. Sie brauchen Orientierung. Ich habe euch ja gesagt, euch schon gedroht, damit wollte ich fast sagen, dass ihr heute mal mitreden dürft an den Tischen. Online, die Kommentarfunktion bei YouTube ist freigeschaltet. Ich werde da gleich reingucken und gegebenenfalls auch Antworten geben. Ich lade euch einmal an euren Tischen zu der folgenden Frage, die jetzt eingeblendet wird, mal ins Gespräch zu kommen. Und ich darf einen Moment mal schweigen und gucken, wer da im Internet so kommentiert. Wie steht es um dein Vertrauen? Tauscht euch mal darüber aus. Wie steht es um dein Vertrauen heute in dieser Gesellschaft? Wem oder was vertraust du? In Klammern noch. Wem oder was nicht mehr? Ich gebe die Gespräche an den Tischen frei. Tauscht euch mal aus, wie das mit Vertrauen heute aussieht. Circa 4-5 Minuten, dann hole ich euch wieder ab von hier vorne. Das ist immer eine undankbare Aufgabe, wenn an den Tischen gut gesprochen wird, alles wieder einzufangen und von meinem Vorrecht Gebrauch zu machen, dass ich jetzt rede. Aber schon spannend. Und ich glaube, dass das, was wir hören, nochmal vertieft wird durch das, was wir auch dann beitragen und wie wir auch über die Dinge sprechen. Zumindest war das an den Abenden bei MyWay an den Tischen oft so. Und manche haben bis 11 Uhr hier noch gesessen und wirklich intensiv gesprochen über das Gehörte. Aber zurück zum Thema, zum Verlust des Vertrauens. Das ist eine ernste Sache, ein Zeichen übrigens einer Geschichte, die am Anfang der Menschheitsgeschichte schon angefangen hat. Der Verlust des Vertrauens hat etwas damit zu tun, was damals geschah, als die Schlange es schaffte. In der Schöpfungsgeschichte wird uns das erzählen, das Misstrauen in Menschenherzen zu sehen. Nächsten Sonntag wird es in der Predigt um eine andere Seite dieser Medaille gehen, um das Thema Scham und was auch Scham mit uns macht und wie weit sie auch Misstrauen fördert und inwieweit sie sich wie ein Schatten manchmal über unser Leben legt, so wie das Misstrauen halt in uns lebt, seitdem die ersten Menschen angefangen haben, Gott zu misstrauen. Könnte es sein, dass der es nicht gut meint? Könnte es sein, dass der uns irgendwie über den Tisch zieht? Und schon fing es an, nachdem die Beziehung zum Schöpfer gestört und kaputt war, durch Misstrauen geprägt war, dass man auch untereinander anfing, sich zu misstrauen. Gerade die Geschichten im Alten Testament, die Urvätergeschichten, ob das Jakob ist oder Josef und seine Brüder und viele mehr. Immer wieder ist das Thema Vertrauen ein Thema, auch unter Menschen. Und immer wieder zeigt es sich, wie schnell das menschliche Miteinander angefochten ist, wenn Menschen einander misstrauen. Und ich glaube oder behaupte, dass diese Ursünde, das ist ja die eigentliche Ursünde, nicht die vielen Dinge, die wir dann machen, sind das Problem, sondern der Kern des Problems, das Misstrauen zwischen Mensch und Gott ist das Problem. Und dass diese Ursünde dazu geführt hat, dass bis heute vieles kaputt ist, gerade an Beziehungen, die wir doch eigentlich brauchen, gerade an Sicherheit, gerade an Vertrauen, das wir unbedingt brauchen. Und ich glaube, das ist eine Strategie des Widersachers Gottes, des Satans. Misstrauen, die Zerstörung von Vertrauen ist eine Strategie des Widersachers und wir gehen ihm manchmal auf den Leim. Und deshalb die Frage für mich, und der Titel sagt es ja auch schon, muss das denn so bleiben? Wie findet man denn wieder Vertrauen? Vielleicht habt ihr in den Tischen darüber gesprochen, welche Dinge ihr erlebt habt, wo ihr misstrauisch geworden seid. Und es gibt auch in der Gemeinde nichts Schlimmeres, als dass Menschen misstrauisch werden. Und ich ahne, dass auch ich manchmal dazu eine Vorlage gegeben habe, wenn ich vielleicht etwas versprochen oder zugesagt habe und in dem Wust von Aufgaben es dann nicht getan habe oder nicht so schnell, wie ich es vielleicht oder wie der andere dachte, dass ich es tun würde. Wenn wir sprechen und unsere Versprechen nicht halten, fördert das Misstrauen. Wenn wir hinterrücks reden, fördert das Misstrauen. Wenn wir irgendwelche Dinge erleben, die wir so nicht erwartet haben, fördert das Misstrauen. Deshalb war ich dem Simon Birr nochmal so dankbar, dass er hier an einem Abend auch darüber gesprochen hat, dass ein Pastor Schweigepflicht hat. Das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn ich mich in der Seelsorge den Menschen anvertraue, und das gilt für alle unsere Seelsorger in unserem Gebets- und Segnungsteam, was da anvertraut wird im Zweiergespräch, das bleibt unter uns. Das ist ein wichtiges Thema für das Miteinander. Aber wie finden wir wieder zurück? Ich habe einen Text mitgebracht. Er steht im Jakobusbrief im Kapitel 1. Wir sehen den Text auch gleich hier vorne, der uns hineinnimmt in das Geschehen, von dem ich gerade spreche, und wir werden ihn Stück für Stück uns gleich angucken. Dort heißt es: Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von oben, von dem Schöpfer der Gestirne. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichts und keine Verfinsterung. Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die gute Nachricht ein neues Leben geschenkt. So sind wir gleichsam die Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Denk daran, liebe Brüder und Schwestern, jeder soll stets bereit sein zu hören, aber sich Zeit lassen, bevor er redet, und noch mehr, bevor er zornig wird. Denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Legt also alles gemein und schlecht ab und nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Es hat die Macht, euch zu retten. Es genügt aber nicht, das Wort nur anzuhören, ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist, und betrachtet sich kurz, und dann geht er weg, und schon hat er vergessen, wie er aussah. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Ein interessanter Text, wenn es ums Thema Vertrauen geht. Und wir fangen an mit dem ersten Vers. In Vers 17 spricht Jakobus von Gott. Von einem Gott, der absolut vertrauenswürdig ist. Lauter gute Gaben, nur vollkommene Gaben, kommen von Gott, von dem Schöpfer. Bei ihm gibt es kein Zu- und Abnehmen des Lichts und keine Verfinsterung. Das ist die Beschreibung des Gottes, den uns Jesus Christus gebracht hat, gezeigt hat. Bei ihm gibt es nichts, was unser Misstrauen rechtfertigen würde. Gott ist absolut vertrauenswürdig. Er hat nichts mit Hinterhältigkeit zu tun. Mit übler Rede hintenrum, mit Lügen, mit Halbwahrheiten, da ist nichts unklar. Bei Gott gibt es kein Grau oder irgendwelche Zwischentöne. Gott ist Licht, Gott ist Liebe, da ist keine Finsternis. Das ist der Gott, der uns schon im Alten Testament vorgestellt wird, der in Christus aber uns so vorgestellt wird wie niemals zuvor in der Weltheitsgeschichte. Das ist nicht der Gott, den man in den griechischen Göttersagen oder in den nordischen Göttersagen erlebt, wo es sogar einen Gott der Lüge gibt, wo es Götter gibt, die auf die Erde kommen und Menschen hintergehen und Frauen verführen und was es nicht alles gibt. Was für Götter in diesen Sagen. So ist Gott gerade nicht. Und Jakobus stellt das ganz prominent in diesem Abschnitt, wo es um Anfechtung geht. Und Vertrauen oder Misstrauen ist ein Teil von Anfechtung. Er stellt es ganz prominent an die erste Stelle. Wir müssen verstehen, wer Gott ist. Und warum wir ihm vertrauen können. Okay, Jakobus hat alles gesagt. Aber er kann ja auch viel behaupten, oder? Nein, er untermauert in den folgenden Versen seine Aussage. In Vers 18 heißt es: Aus seinem freien Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die gute Nachricht ein neues Leben geschenkt. Jakobus verweist auf den Beweis der Vertrauenswürdigkeit Gottes. den Beweis, den wir gleich im Abendmahl feiern und an den wir im Abendmahl denken, den Beweis, den wir an Karfreitag bald feiern werden, dass Christus Mensch wurde, unter uns lebte und für uns gestorben ist, ist der Beweis dieser Vertrauenswürdigkeit Gottes. Gottes freier Wille war das, dass er diesen Weg eingeschlagen hat, um die Menschen endlich rauszuholen aus ihrem Misstrauen. Gottes freier Wille war es, dass er seinen Sohn gegeben hat, und dessen freier Wille war es, dass er diesen Weg gegangen ist, um uns endlich rauszuholen aus dem Misstrauen Gott gegenüber. Ohne den Ausstieg aus dem Misstrauen Gott gegenüber gibt es keine Veränderung, gibt es kein neues Leben. Jesus kam. Das Wort der Wahrheit, das erinnert uns vielleicht, manche waren bei Bibel Runner dabei, als es um das Johannesevangelium in den letzten Wochen ging und im April geht's wieder weiter. Das Wort der Wahrheit am Anfang des Johannesevangeliums, eher das Wort der Wahrheit, das Wort, Christus war das Wort. Er ist der, der am Anfang da war und der jetzt so in Gottes Heilsgeschichte vor 2000 Jahren in diese Welt gekommen ist. Gott handelt in der Geschichte dieser Welt, um Menschen zu überzeugen. Das Wort der Wahrheit, Christus ist die Wahrheit. Und das ist nicht ein Begriff von richtig und falsch, sondern ein Begriff, da steckt die Liebe hinter. Er zeigt uns die Liebe, die Wahrheit über Gott. Die gute Nachricht ist die Botschaft von der absoluten Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit Gottes und von seiner Liebe. Die frohe Botschaft, das Evangelium, was wir verkünden. Und wer dies erkannt hat, sagt Jakobus, hat neues Leben. Weil nichts fördert das Leben so, und das weiß man aus der Entwicklungspsychologie, dass nichts das Leben so fördert, wie wenn Menschen schon in frühester Kindheit lernen zu vertrauen. Und dann kommt dieser Jesus und sagt uns, du kannst neu geboren werden. Du darfst ein Kind Gottes sein. Du darfst ganz neu anfangen zu vertrauen. Und dieses Mal hast du einen Vater oder meinetwegen auch eine Mutter. Gott will uns trösten. Wer eine Mutter heißt, das mal im Alten Testament, der ist absolut vertrauenswürdig. Das heißt neues Leben. Da beginnt etwas Neues. Du darfst Teil von diesem Neuen werden. Kein Misstrauen mehr. Auch wenn es uns immer wieder anficht, wenn wir Gott manchmal nicht verstehen können. Kein Misstrauen mehr, sondern Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit. Das war's. Predigt Ende. Ah nee, Jakobus könnte ja an der Stelle eigentlich aufhören, oder? Das könnte es doch gewesen sein. Volle Sicherheit. Volle Kanne beschenkt. Zuspruch pur. Wenn da nicht das wäre, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Und wenn da nicht auch wir Christen beim Stichwort Vertrauen untereinander scheitern würden. Also haben wir offensichtlich doch ein Problem. Nicht nur die großen Organisationen wie Kirchen und Gemeinden, sondern wir ganz persönlich. Und als hätten wir niemals weitergelesen in diesem Textabschnitt. Und es ist vielleicht wichtig, weiterzulesen. Denn in den Versen 19 folgende macht Jakobus auf, ein Fass auf, das uns zeigt, hört zu, hört. Eine wichtige vertrauensbildende Maßnahme unter uns Menschen stellt er gleich an den ersten Punkt. Und es geht in den folgenden Versen um uns und ob wir mitmachen bei Gottes Programm, vertrauenswürdig zu sein, Vertrauen zu schenken. Er sagt uns in Vers 19, seid bereit zu hören und nicht so schnell zu reden. Lasst euch Zeit mit dem Reden. Wie viel Misstrauen entsteht dadurch, dass irgendwer dumm redet? Hintenrum. Und irgendwer bekommt's mit, auch in der Gemeinde. Ich habe das immer wieder erlebt. Immer wieder war das traurig. Und das ist ja eine ganz fiese Sache, ne? Wenn mir irgendeiner zuträgt, was ein anderer über mich gesagt hat, ne? Und dann sagt er aber auch noch, ja, aber das darfst du dem nicht sagen. Und dann stehe ich da. Ich kann nicht überprüfen, ob der andere es wirklich gesagt hat oder ob der das nur so verstanden und gehört hat. Ich stehe da mit Misstrauen dieser Person, über die mir gerade berichtet wurde, was der gesagt hat. Ne? Ihr kennt solche Geschichten, oder? Sie sind Gift für unsere Beziehungen. Der vorschnelle Gebrauch unseres Mundes ist Gift für unsere Beziehungen. Und Jakobus legt genau da den Finger in die Wunde. Und er trifft es sogar noch weiter, wenn er sagt, redet nicht im Zorn. Denn was da manchmal rauskommt, wenn einer rumpoltert und zornig uns und meckert und kritisiert und andere hören das, das ist nicht förderlich. Nicht umsonst ist einer der Kataloge auch von Eigenschaften, von Charaktereigenschaften, von Ältesten oder von Leitern, dass sie halt bedacht sein sollen und nicht schnell im Zorn. Denn im Zorn tut niemand, was vor Gott recht ist. Du kannst Teil dieses Vertrauensprogrammes Gottes sein, wenn du deinen Mund in Kontrolle hältst, wenn du überlegst, was du wann wo redest. Das ist ein wichtiger Teil von Vertrauen, der entsteht, wenn du diese Verse hier ernst nimmst. Und dann geht er im Vers 21 nochmal auf das Thema des Evangeliums ein, das Gemeine und Schlechte abzulegen. Und es kommt mir fast so vor, als würde Jakobus uns hier sagen, du Christsein, das Evangelium erkannt haben, Ja zu Jesus sagen, ist kein Automatismus. Das, was dann kommt, bedarf der stetigen Überprüfung und des immer wieder Reflektierens, ob ich dem entspreche. Immer wieder soll ich das Evangelium hören und immer wieder soll ich auch den Anspruch Gottes hören, so wie im Jakobusbrief besonders scharf oft formuliert ist, dass ich auch entsprechend meines Glaubens handeln soll. Und dann werde ich immer wieder in die Entscheidung gestellt, mich zu entscheiden, ob ich da mitmache oder ob ich es laufen lasse. Ob ich einer bin, der Vertrauen fördert, oder ob ich eher Misstrauen fördere. Ob ich verlässlich bin und andere sich meiner sicher sein können, oder ob ich das nicht bin. Er spricht nicht umsonst hier von einem Spiegel, in den wir schauen, und mancher rennt raus und hat schon vergessen, was er im Spiegel gesehen hat. Nein, es geht darum, hinzuschauen. Und da waren die Mai-Abende sehr gut. Ja, manche erlebt, die haben besonders diesen ersten Teil des Vortrages, diese Tests in den Heften, als sehr, sehr positiv erlebt, mal hinzuschauen, wer bin ich eigentlich? Bin ich einer, der vertrauenswürdig ist? Genüge ich dem Anspruch, den Gott nun mal an mich auch stellt? Und was ist, wenn nicht? Kann ich mir dann helfen lassen? Sollte ich mir dann helfen lassen? Es ist so wichtig, sich selber auch im Spiegel anzuschauen und zu prüfen, wer bin ich? Würdest du dir selber vertrauen, wenn du dich in den Spiegel mal vor den Spiegel stellst und im Spiegel anschaust? Wäre ja mal eine interessante Frage, oder? Würdest du dir vertrauen? Hoffentlich kannst du sagen, ja, ich vertraue mir. Und es ist interessant, dass der Apostel hier nochmal, dass Jakobus hier nochmal darauf eingeht. Er spricht an einer Stelle, wo ist es, in Vers 25 von dem vollkommenen Gesetz Gottes. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt. Warum spricht er plötzlich vom Gesetz? Weil er uns darauf hinweisen möchte, dass wir ein Vorbild haben, wenn es um Vertrauenswürdigkeit geht. Christus. Es gibt nur einen Menschen, der vollkommen war. Es gibt das vollkommene Gesetz. In Christus ist das Gesetz erfüllt worden. Er spricht hier von Christus. Christus ist vollkommen. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Und er ist in seiner Zuverlässigkeit ebenso wie Gott absolut vertrauenswürdig. Deshalb bringt er ihn hier nochmal ins Spiel. Und wer in und durch Christus die Wahrheit gefunden hat, die Liebe Gottes gefunden hat, wer durch Christus immer mehr lernt, Gott zu vertrauen, selbst in den Kleinigkeiten seines Lebens, wer Vertrauen findet, der vertraut, glaube ich, einerseits auf Gottes Hilfe, wenn ich sage, ich will mitmachen dabei. Ich will so ein Vertrauensförderer sein in dieser Welt. Der vertraut aber auch darauf, dass da, wo er fehlt und wo ich mich nicht so vertrauenswürdig zeige, wo ich dann nebengreife und eher das Gegenteil von dem mache, was Gott sich von mir wünscht, der vertraut auch da darauf, dass Gott vergibt. Und er vertraut auch darauf, dass Geschwister, Glaubensgeschwister einander vergeben, wenn wir uns als nicht vertrauenswürdig erwiesen haben. Ja, wir werden auch in Gemeinden schuldig aneinander. Es gibt Situationen, wo ich vielleicht nicht mehr wage zu vertrauen, weil jemand schlecht geredet hat. Aber diese Dinge kann man klären. Wenn etwas zwischen mir und anderen steht, dann kann ich das klären, kann das ansprechen. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, da bin ich enttäuscht von dir, da ist mein Vertrauen zu dir erschüttert worden, dann wäre es gut, sich nicht zu verteidigen und zu sagen, was denkst du dir für ein Mist, sondern ehrlich zu sein und zu sagen, dann vergib mir, denn das wollte ich nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen vertrauensvoll miteinander leben in dieser Gemeinde. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe. Dazu brauchen wir diese Basis bei Gott, bei Jesus. Und dazu brauchen wir immer wieder Vergebung. Aber dann kannst du zu jemand werden, dem man vertrauen kann und dem auch andere vertrauen. Und wenn es etwas gibt in dieser Welt, in dieser so konfus gewordenen Welt, glaube ich, dass es das ist, was diese Welt braucht. Christen, die vertrauenswürdig sind. Ob das ihr Geschäftsleben betrifft, ihr Berufsleben oder ihr privates Leben oder auch ihr Gemeindeleben. Und ich lade euch zum Abschluss meiner Predigt noch einmal ein, an den Tischen ins Gespräch zu kommen. Die Frage wird wieder eingeblendet. Was hilft dir, ein vertrauenswürdiger Christ zu sein? Welche Rolle spielt dabei Gott? Welche Rolle spielt dabei Christus? Und welche Rolle können auch andere Christen dabei spielen? Können wir einander helfen, dass wir vertrauenswürdige Menschen werden? Tauscht euch nochmal 5 Minuten an den Tischen aus, bevor ich dann den Abschluss hier vorne mache. Zum zweiten Mal habe ich die unangenehme Aufgabe, euch wieder rauszuholen aus euren hoffentlich guten Gesprächen an den Tischen. Aber ihr könnt das ja nachher im Gemeindecafé auch noch weiter fortsetzen. Ich möchte mit uns beten und dann singen wir nochmal. Herr Jesus, danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du uns den Vater gezeigt hast, unseren himmlischen Vater, den Schöpfer. Und hast uns gezeigt, dass wir absolut vertrauenswürdiger ist. Danke, dass du uns zu Boten deiner Liebe, deiner Vertrauenswürdigkeit berufen hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst. Danke, Herr Jesus, dass du hilfst, gerne hilfst, dass du da bist. Amen.